Predigt für Nicole. Nicole könnte auch Kerstin heißen oder Uwe, Klaus oder René. Nicole ist ein Überbegriff, obwohl eine reale Person dahinter steht. Ich hoffe, sie wird es hören eines Tages. Es passiert mir immer wieder, Tendenz zunehmend, dass ich überrascht werde, von Menschen überrascht, positiv überrascht. Ich habe, was für mich natürlich angenehm ist, recht häufig Begegnungen mit Menschen, die sind so nett, ehrlich, zuverlässig, hilfsbereit, dass ich nur staunen kann. Ich mache bei eBay öfter mal so Geschäfte, Geld in Vorkasse, ehrliche Menschen. Meistens sind das gar keine Christen. Und auch außerhalb von Familie und Gemeinde gibt es wirklich Menschen, denen ich sehr weit vertraue. Nachbarn, Freunde, Kollegen, Menschen, mit denen man gerne zusammen ist, denen ich meinen Haustürschlüssel geben würde, vielleicht sogar meine EC-Karte. Es gibt sie noch, Menschen, die es wirklich versuchen, ehrlich ihr Leben zu leben und anständig zu sein. Die fleißig ihre Arbeit machen, versuchen ihre Kinder ordentlich zu erziehen und zu versorgen, sind ihrem Ehepartner treu. Wenn ich an meine Kindheit denke, an meine Eltern, kann ich nur dankbar sein. Sie haben wirklich fleißig gearbeitet, um uns 5 Kinder gut zu versorgen. Teilweise unter Umständen, die sich heute keiner mehr vorstellen kann. Wirklich ehrenwerte Menschen. Ich las mal eine theologische Abhandlung, in der 2 Menschen einander gegenübergestellt wurden. Auf der einen Seite ein Mann, so ein ganz fürchterlicher Kerl, der seine Frau schikaniert hat, seine Kinder drangsaliert, jähzornig, einfach fürchterlich. Aber er glaubte an Gott und an sein Wort und hat auch die Vergebung angenommen. Er war förmlich zerrissen zwischen Glauben und seinem Charakter. Auf der anderen Seite wurde ein richtig netter älterer Herr dargestellt. Freundlich, gütig, hilfsbereit, fleißig und so weiter. Ein richtig guter Halt. Er stand immer früh auf und schrieb Bibeltexte auf und dachte auch drüber nach. Er hatte nur ein kleines Problem. Er konnte es selber nicht so recht glauben. Er sollte Vergebung benötigen, Vergebung so tief und doll, dass Jesus für ihn sterben musste, mit dem Leben bezahlen. Er war ja nun wahrlich kein allzu schlechter Mensch. Gott könne sich ja erstmal um die kümmern, die es so richtig nötig haben, ne, so die Bösen so. Auch hatte er mit manchen Textstellen der Schrift so seine Schwierigkeiten. Ganz so kann man das doch heute nicht mehr sehen und anwenden. Und aus dieser Gegenüberstellung dieser beiden Menschen sollte man nun wählen, was die bessere Variante ist. Und ich muss es gestehen, so rein menschlich ist Nummer 2 natürlich angenehmer. Mit dem lebt es sich leichter. Man ist viel lieber mit ihnen zusammen. Diese Abhandlung erhob den Anspruch, theologisch zu sein. Den erfüllt sie nicht. Dann muss man es nämlich von Gott her denken. Theologie bedeutet von Gott her. Was ist der biblische Befund? Was sagt er dazu? Neulich im Krankenhaus standen einige Nachbarn von uns vor der Tür. Sie wollten sich verabschieden von einer Angehörigen. Paula weiß wer. Uroma, Oma, Schwiegermutter, Mutter, eine nette ältere Dame, schwer erkrankt, kein Lebenswillen mehr. Ein Angehöriger sagte zu mir, dann hat sie es wenigstens geschafft. Dieser Satz, der klingt immer noch in mir nach. Was hat sie dann genau geschafft? Er hat von seinem Standpunkt her nichts Falsches gesagt. Er hat es sogar lieb und nett gemeint. Aber ich habe mich wirklich gefragt, was sagt Gott dazu? Was ist jetzt in Bezug auf Ewigkeit? Was passiert da jetzt? Das ist ein Moment, an dem ich feststelle, wie weit der Humanismus in unsere Gesellschaft und auch in die Gemeinde eingedrungen ist. Humanismus klingt wie was Gutes, ne? Ist es aber nicht. Es ist Götzendienst. Es setzt den Menschen an die Stelle Gottes. Seine Maßstäbe sollen gelten. Er will über Moral und Unmoral entscheiden. Er will festlegen, was Wahrheit ist. Und das steht dem Menschen nicht zu. Das hier ist keine leichte Predigt. Und das kann sein, dass mir manche Menschen deswegen böse sein werden. Aber es liegt mir wirklich auf dem Herzen, dass wir hören, was Gott dazu sagt. Gerade weil es mir nicht egal ist, wohin der Lebensweg eines Menschen geht. Es ist als eine mahnende Einladung gemeint. Die Schrift sagt heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Jesaja 1, Vers 18, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Das haben die Kinder in Norwegen gelernt damals. Oder Römer 10, Verse 9 bis 11. Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Mir sind sofort Beispiele, Dinge aus dem Neuen Testament eingefallen, die das belegen. Zachäus, dieser betrügerische Steuereintreiber, der Buße und Vergebung erlebt, der umkehrt. Oder die Ehebrecherin, die von Jesus vor der Steinigung bewahrt wird. Er verurteilt sie nicht mit dem Hinweis, nicht weiter zu sündigen. Der Zöllner im Tempel, er schlägt sich an die Brust, Gott sei mir Sünder gnädig. Jesus spricht ihn gerecht. Und ganz prägnant ist auch der Schächer am Kreuz. Ein verurteilter Verbrecher, zum Tode verurteilt, er hat keine Möglichkeit mehr, noch irgendetwas wiedergutzumachen im Leben, nichts mehr. Er bittet Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm das zu, noch am selben Tag bist du mit mir im Paradies. Das sind positive Beispiele, die uns Mut machen sollen. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle, keine. Es gibt kein zu schlimm. Und solange noch Gnadenzeit ist und der Mensch noch lebt, besteht die Möglichkeit der Umkehr. Mein Schwiegervater hat mir erzählt, dass Onkel Franz, als er noch lebte, Franz Gustmann, einem 94-jährigen Bekannten den Weg zu Jesus gezeigt hat. 94 Jahre alt. Wir haben in Rostock in der Gemeinde einen Bruder gehabt, der war Lehrer an der Offiziershochschule, ein Kommunist durch und durch. Es gibt solche Dinge. Es gibt keinen Hoffnungslos. Für mich ist das wirklich mutmachend, auch die Hoffnung nicht aufzugeben. Nicht nachzulassen im Gebet, auch wenn es lange dauert. Solange ein Mensch noch lebt und noch Gnadenzeit ist, kann man Hoffnung haben. Aber ich weiß es und ihr wisst es auch, dieser Satz enthält auch Einschränkungen. Und diesen muss man sich auch stellen, aus Liebe zu den Menschen und in Verantwortung vor Gott. Ja, die meisten Menschen möchten gerne in den Himmel kommen, wenn sie eine Ahnung davon haben, dass es ihn gibt. Aber so mancher möchte das gerne zu seinen Bedingungen. Dabei übersehen viele Menschen, dass man selber dabei gar nichts zu entscheiden hat. In der Position sind wir nicht. Jens Placke hat es mal erzählt von einem Patienten, der sagte, wenn Gott so ein bisschen gerecht ist und einen Arsch in der Hose hat, dann muss er mich ja wohl in den Himmel lassen. Ich bin so ein guter Mensch und viele Menschen denken ähnlich. Gott hat in seinem Wort einen ganz anderen Befund über den Menschen, ganz anders. In Römer 3 steht, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Oder im 1. Johannes, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ich muss jetzt jeden, der das auch vielleicht zukünftig hört, bitten, nicht beleidigt abzuschalten. Es geht nicht darum, Menschen moralisch klein zu machen oder zu erniedrigen oder irgend so etwas. Es geht um eine ehrliche Bestandsaufnahme und Diagnose Gottes über unser Leben. Wenn Gott uns in sein Licht stellt und seine Maßstäbe gelten, müssen wir zugeben, dass nicht immer alles so war, wie Gott sich das vorgestellt hat. Wenn ich mir die 10 Gebote ansehe, die Bergpredigt daneben lege, wo schon das Sündigen in Gedanken der Tat gleichkommt, dann weiß ich, dass ich jeden Tag, seitdem ich denken kann, gesündigt habe. Jeden Tag. Und jeder Versuch, mich meinerseits Gott zu nähern, ist zum Scheitern verurteilt. Und um es wirklich mal ganz klar zu sagen, er ist es, der bestimmt, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Und kein menschliches Gedankenkonstrukt kann daran irgendetwas ändern. In der Offenbarung 1, Vers 18 steht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er, nicht wir. Wisst ihr, wenn jeder Versuch meinerseits, mir das Himmelreich verdienen zu können, zum Scheitern verurteilt ist und auch das Prinzip, für etwas Böses tue ich einfach wieder was Gutes und das gleicht sich dann auch aus, das funktioniert auch nicht. Ja, dann ist ja alles vergeblich und sinnlos, oder? Selbst wenn es einen Menschen gäbe, der sein Leben lang wirklich fast nur gute Dinge getan hat, es reicht nicht. Eine einzige Sünde schließt schon vom Himmelreich aus. Und das geht sogar noch weiter. Johannes 16, Verse 8 und 9 steht, und wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Es ist also sogar schon Sünde, nicht an Jesus zu glauben. Es ist mir bewusst, dass das vielen Menschen zu eng und zu radikal ist. Man muss doch mehr Vielfalt zulassen. Nach dem Motto, viele Wege führen nach Rom. Oder vielleicht sogar, der Weg ist das Ziel. Ich las einmal eine Spruchkarte auf Palliativstationen, da stand, solange der Weg schön ist, lasst uns nicht fragen, wohin er führt. Wenn man das von der Bibel her denkt, dann ist das totaler Wahnsinn. Aber Gott selbst macht den Weg für uns frei. Und er muss es uns doch sagen, dass wir mit unseren Sünden nicht in sein Reich dürfen. Er sagt es uns gerade, weil er uns liebt. Weil er nicht möchte, dass wir am himmlischen Ziel vorbeilaufen. Und er selbst zeigt uns den Weg, ja mehr noch, er selbst ist der Weg. Wir alle kennen den Vers, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das sind Worte des Sohnes Gottes, die keinerlei Spielraum für intellektuelle Weite zulassen. Es ist sogar ein schmaler Weg, der ins Himmelreich führt. Matthäus 7 geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Klare, eindeutige Worte des Sohnes Gottes. Wer sich entscheidet, sein Leben ohne Jesus zu leben, der kann das natürlich. Allerdings auch für die Ewigkeit. Auf dieser Welt und in diesem Leben dürfen sich jetzt noch alle Menschen an den Segnungen Gottes erfreuen. Schönheit der Schöpfung, Liebe, Harmonie, Musik, Mitgefühl, all diese schönen Dinge kommen von Gott und wir dürfen sie alle genießen. Wer sich für ein Leben ohne Jesus entscheidet, muss in der Ewigkeit darauf verzichten. Ich will den Leuten keine Angst mit der Hölle machen. Jesus selber spricht davon. Es gibt einen Ort, an dem es die Segnungen Gottes nicht mehr gibt, einen Ort der Qual und des ewigen Bedauerns. Da wird sich gerne lustig drüber gemacht, ich kenne das auch. Da treffe ich dann meine Kumpels wieder, da ist Party ohne Ende und sowas. Wenn Gottes Wort wahr ist, wovon ich felsenfest überzeugt bin, dann ist das sehr, sehr, sehr gefährlich. Und Gott will uns davor bewahren. Er selbst tut alles, um uns davor zu beschützen. Ich habe es glücklicherweise auch schon einige Male erleben dürfen, wie Menschen doch noch auch am Ende eines Lebens umkehren. Ich darf jetzt keinen Namen sagen, aber wir hatten mal einen Herrn Professor Doktor bei uns, erst im Pflegeheim und dann im Krankenhaus, Professor für Psychologie. Der hat sein Leben lang den Studenten atheistische Sachen eingebläut. Und dann lag er nachher da, klar bei Verstand und am Ende seiner Kraft. Einfach Altersschwäche, der hat mit seiner letzten Kraft, mit der er die Arme heben konnte, hat er die Heugelbach-Traktate gelesen und hat das inhaliert, weil das, was er sein Leben lang geglaubt hat, ihn nicht trägt. Keine menschlichen Gedanken tragen uns in die Ewigkeit, keine. War für mich überwältigend, muss ich sagen. Wenn Gott selber spricht und der Mensch wirklich merkt, ich stehe an der Schwelle des Todes, dann ist der letzte Strohhalm. Aber diese Gnade, bei klarem Verstand zu sterben, hat nicht jeder. Ich weiß nicht, warum Gott ihm diese Gnade erwiesen hat. Der hat es hoffentlich noch geschafft. Ich habe auch Gegenteiliges erlebt. Ich habe auch erlebt, wie Menschen sich mit aller Kraft bis zuletzt dagegen gewehrt haben und gesagt haben, ich will es nicht. Was soll Gott mit denen tun? Und welche Verantwortung tragen wir? Wie ist es, wenn wir Menschen begegnen? Wir haben es ja erlebt, dass Menschen auch schnell aus dem Leben gehen, wo man das gar nicht denkt. Von einem Tag zum anderen sind sie nicht mehr da. Und wollen wir die Menschen einfach so in ihr Verderben laufen lassen? Wir wissen doch, was passieren wird. Ich weiß, dass diese Art der Verkündigung unpopulär ist. Und doch wage ich es nicht, es anders zu machen. Ich habe tatsächlich ein Stückchen Gottesfurcht. Und nicht nur ein Stückchen. Und ich bin gewiss, dass sein Wort wirklich stimmt und alles so eintreffen wird. Und weil es mir nicht egal ist, wo Nicole, Kerstin, Uwe, René und so weiter ihre Ewigkeit verbringen, muss ich das so sagen. Noch steht das Gnadenangebot Jesu. Noch ist Gnadenzeit. Und der Mensch, der das jetzt hier hört, hat auch noch Lebenszeit und Zeit zur Entscheidung. Ich habe am Ende dieser Predigt drei Bibelverse aus dem 2. Korinther. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Amen.